DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Bei uns geht es heute um ein schwieriges Thema, um Demenz und da um eine ganz besondere Form.
Er mag nicht von mir angefasst werden, so eine Sachen. Also so gut wie nie. Das fällt ihm natürlich nicht auf. Darunter leidet er ja nicht, aber ich.
Demenz in China. Wie gehen die Menschen und die Gesellschaft in dem asiatischen Land mit dieser Erkrankung um? Und Herzklappen. Ich spreche mit dem Herzspezialisten Professor Jan Gummert über verschiedene Operationsmöglichkeiten. Bei Demenz denken wir wohl zuerst einmal an Alzheimer, an das gefürchtete Vergessen und an alte Menschen. Aber es gibt auch andere Formen von Demenz, zum Beispiel die sogenannte frontotemporale Demenz oder FTD. Diese Krankheit kann schon sehr früh ausbrechen, manchmal schon bei Menschen um die 40 oder 50. Der Abbau von Nervenzellen geschieht zunächst einmal im Stirn- und Schläfenbereich, daher auch der Name frontotemporal. Laut Deutscher Alzheimer-Gesellschaft sind in Deutschland rund 33.000 Menschen davon betroffen. Merkmale dieser Krankheit sind unter anderem, dass sich die Persönlichkeit verändert und auch das zwischenmenschliche Verhalten. Die Betroffenen werden oft aggressiv, aber auch teilnahmslos. Bei Norbert wurde die unheilbare Krankheit mit gerade mal 50 diagnostiziert und plötzlich ist nichts mehr, wie es einmal war. Hanna Lesch hat Norbert und seinen Ehemann Edward besucht.
Wir haben uns kennengelernt das erste Mal gesehen.
Am 8.8.2001.
Und eigentlich kennengelernt über das Internet.
Ja.
Ja, so eine Kontaktanzeige und dann das erste Mal gesehen am 8.8.2001.
Seit 2008 sind Norbert und Edward verheiratet. Sie sitzen mir einträchtig auf dem Sofa gegenüber. Ich bin überrascht, das Treffen mit Norbert hatte ich mir anders vorgestellt. Er ist seit fast 10 Jahren demenzkrank. Ich hatte mit einem abwesenden, im schlimmsten Fall nicht ansprechbaren, alten Mann gerechnet. Doch Norbert hat eine besondere Form der Demenz. Mit Mitte 50 wurde sie bei ihm diagnostiziert, erzählt Edward.
Also 2007 hat das angefangen, aber die Diagnose kam eigentlich erst 2010, weil man erst nicht wusste, was das ist. Also es hat ganz schön lange gedauert.
Erst wurde Norbert vergesslich. Er arbeitete als Assistent im OP. Seine Vergesslichkeit setzte ihn unter Druck. Er hatte Angst, etwas falsch zu machen oder jemanden zu gefährden. Seine Ärzte vermuteten zunächst, er hätte Alzheimer oder Depressionen. Doch alle Tests verliefen negativ. Als noch weitere Symptome dazukamen, blieb irgendwann als Ausschlussdiagnose nur noch die frontotemporale Demenz, kurz FTD. Anders als bei Alzheimer ist bei dieser Form die Vergesslichkeit nicht vordergründig. FTD verändert vielmehr das Verhalten und die Persönlichkeit des Erkrankten. Ich will wissen, wie die beiden die Veränderungen an Norbert erleben.
Naja, Vergesslichkeit schon ein bisschen, nicht so viel. Schlimm ist eigentlich, was ihn auch selber immer stört, so Wutausbrüche. Also so die sogenannten Ausraster. Also irgendwas, ein lauter Knall oder ein Schreck oder so. Und das ist eigentlich das.
Da fange ich richtig an zu schreien oder hau die Tür richtig zu und.
Ja, das
oder
ist
also der Depression so ein bisschen.
Nicht zu kontrollieren, also diese Impulskontrolle ist eben nicht mehr da.
Die fehlende Impulskontrolle fällt mir auch im Gespräch auf. Norbert unterbricht Edward oft, um seine eigene Antwort auf meine Fragen zu geben. Um Wutanfälle zu vermeiden, braucht Norbert einen geregelten Tagesablauf. Deswegen ist der Alltag der beiden so strukturiert wie ihre schon fast klinisch saubere Wohnung. Verändert haben sich an Norbert aber auch noch ein paar andere Dinge.
Zum Beispiel, mir ist hier viel zu warm. Im Schlafzimmer ist genauso warm, 25 Grad. Ich drehe die Heizung immer runter. Und er kommt und dreht sie immer wieder rauf. Oder so eine Macke, die er hat, die Wäsche über der Heizung zu trocknen. Kann man irre werden, kann ich aber jedes Mal diskutieren, er kriegt es nie raus.
Wenn Edward versucht, mit Norbert über solche Dinge zu diskutieren, habe er oft das Gefühl, als spräche er nur mit der Krankheit, erzählt er mir. Ich frage die beiden, ob sich auch in ihrer Partnerschaft etwas verändert hat.
Sag mal, Martin.
Was soll ich sagen? Die Frage stellen wir mal zurück.
Nach der Diagnose im Jahr 2010 fühlte sich Edward mit dem Schicksal seines Mannes überfordert. Und auch mit seinem eigenen. Niemand konnte ihm erklären, was er mit der Diagnose FTD anfangen sollte. Hilfe fand er in der Angehörigengruppe der Alzheimer Gesellschaft Berlin. Hier treffen sich einmal im Monat Angehörige von FTD-Patienten, sprechen über schöne und schlimme Erlebnisse und tauschen wertvolle Tipps aus, denn sie alle haben ähnliche Sorgen.
Man fragt nach, Mensch, warum kommt denn der einen nicht oder ist da irgendwas? Also so fast wie eine kleine Familie so geworden.
Viele in der Gruppe pflegen ihre Angehörigen schon, erzählt Edward. Das macht ihm Angst. Aber auch bei Norbert wird es darauf hinauslaufen, das weiß er selbst. Beim FTD-Patienten degeneriert das Hirn immer mehr. Schließlich führt die Krankheit zum Tod. Demenzerkrankungen sind für die Betroffenen unheilbar und ein unlösbares Problem. Und auch für Wissenschaftler ein schwieriges Gebiet. Robert C. Peterson ist ein amerikanischer Professor an der Mayo Clinic und forscht schon seit Jahrzehnten an der Früherkennung von Demenz. Dabei treibt ihn vor allem der Gedanke an die Zukunft an.
Durch das Altern fast all unserer Gesellschaften werden Demenz und kognitive Beeinträchtigungen ein immer wichtigeres Thema. Wir werden besser darin, Herzkrankheiten, Schlaganfälle und Krebs zu bekämpfen. Dadurch werden die Menschen älter. Und je älter sie werden, desto anfälliger werden sie auch für Krankheiten, die das Hirn degenerieren.
Peterson rechnet damit, dass sich die Zahl der Demenzerkrankungen in Westeuropa und den USA in den nächsten 20 bis 30 Jahren verdoppeln oder sogar verdreifachen wird. Auf anderen Kontinenten ist die Situation noch schlimmer.
But in India and in Africa, it's likely it will quadruple.
In Indien und Afrika wird sich die Zahl wahrscheinlich sogar vervierfachen. Der Grund dafür ist, dass die Gesellschaft dort wesentlich rasanter altert als in Industrieländern mit höherem Einkommen. Die Wachstumsraten der Bevölkerung in Afrika und Asien, also vor allem Indien und China, sind natürlich gewaltig. Global gesehen müssen wir jetzt versuchen, mit den Lebensgewohnheiten entsprechend umzugehen oder Therapien zu entwickeln, mit denen der Ausbruch der Krankheit in diesen Bevölkerungen verzögert werden kann.
Deswegen arbeitet Peterson so intensiv daran, Methoden zur Früherkennung und Prognose von Demenz zu entwickeln. Doch das ist schwierig, weil jede Demenz andere Ursachen haben kann und auch eine andere Ausprägung. Das erleben die Angehörigen von FTD-Patienten auch im Alltag. Sie haben mit den unterschiedlichsten Auswirkungen der Krankheit zu kämpfen. Manche Erkrankten fangen an, ungehemmt zu essen. Andere klauen oder werden gewalttätig, erzählt Edward.
Im Speziell FTD. Das macht eben so ein Zusammensein auch schwierig.
Die wahren Leidtragenden einer FTD sind laut Edward nicht die Erkrankten.
Das hat mich immer geärgert, wenn das Fachpersonal, Ärzte, Forscher, Pfleger und irgendwie, ja, der arme Kranke, nee, der leidet eigentlich am wenigsten. Das Umfeld leidet furchtbar und auch lange und für die ist es schlimm.
Dann wird das Gespräch Norbert zu viel. Er zieht sich zurück. Nun spricht Edward offen mit mir über seine Sicht auf ihre Beziehung.
Es ist nicht mehr eine Partnerschaft, wie man sich die vorstellt. Ich bin so wie sein Bruder oder er ist eher denn so wie der Vater. Also alles andere, er mag nicht von mir angefasst werden, so eine Sachen. Also so gut wie nie. Das fällt ihm natürlich nicht auf. Darum, da leidet er ja nicht, aber ich.
Ändern kann an Norberts Wandel aber niemand etwas. FTD ist nicht behandelbar. Wird eine unheilbare Krankheit diagnostiziert, dann macht das Angst. Peterson und seine Forscherkollegen hoffen, Demenz eines Tages verhindern zu können. Zunächst aber streben sie andere Zwischenziele an.
Ich denke, ein realistisches Ziel ist es, den Ausbruch der Krankheit hinauszuzögern und ihr Fortschreiten zu verlangsamen. Ich denke, das ist tatsächlich machbar. Aber bis wir von Verhindern sprechen können, ist es nochmal ein riesiger Schritt. Trotzdem ist es ein gutes Ziel. Den Ausbruch zu verschieben und das Fortschreiten zu verlangsamen, sind aber im Moment realistischere Zwischenziele.
Aber ist das wirklich eine Lösung? Auch Norbert hat mal an einer Studie mit einem Medikament teilgenommen, das den Verlauf der Krankheit verlangsamen sollte. Die Nebenwirkungen seien schrecklich gewesen, erzählt Edward. Mittlerweile hat er eine klare Meinung dazu.
Also es mag vom wissenschaftlichen Standpunkt ja eine Errungenschaft sein, aber es macht mein Leben nicht besser, nicht leichter. Also so im ersten Schritt nützt es mir überhaupt nichts. was soll denn das, wenn es es aufschiebt? Also manchmal ist ja ein Ende mit Schrecken besser als ein Schrecken ohne Ende.
Nicht selten sind es die Angehörigen, die mehr unter einer solchen Krankheit leiden, als die oder der Betroffene selbst. Demenz, das ist eine große Herausforderung. Die Patienten müssen angemessen gepflegt werden, entweder eben von Angehörigen, die damit oft überfordert sind, oder aber von Pflegepersonal in Heimen und entsprechenden Einrichtungen. Das ist auch in China nicht anders. Auch dort geht der Anteil der älteren Menschen steil nach oben. Innerhalb der letzten 25 Jahre hat sich die Zahl mehr als verdreifacht. Axel Dorloff berichtet.
Pekings goldener Berg scheint in alle Richtungen. Der Vorsitzende Mao ist die goldene Sonne. Ein Lied aus der Revolutionszeit, das die 83-jährige Li Juying jeden Tag singt. Und es macht ihr sichtlich Freude. Etwa 360 ältere und pflegebedürftige Menschen leben im Songtang-Hospiz in Peking. Ein Altenheim und ein Hospiz. Viele der Bewohner sind dement. Der Anteil der Demenzkranken im Pflegeheim ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, sagt der Leiter und Gründer der Einrichtung, Li Songtang. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal haben die alten Menschen heute zu wenig Gesellschaft. Zu Hause sind viele allein. Und wer einsam ist, hat keinen, mit dem er reden oder kommunizieren kann. Zweitens sind unsere Umweltbedingungen problematisch. Die Belastung der Lebensmittel, die Luftverschmutzung, das hat sicherlich auch zu den steigenden Zahlen beigetragen. Und drittens, in China fehlt es an Hilfe und professioneller Unterstützung für diejenigen, die unter Demenz leiden. Die chinesische Gesellschaft wird älter und älter. Der Anteil der über 60-Jährigen steigt dramatisch. Und damit auch die Zahl der Demenzkranken im Land. Laut einer Langzeitstudie hat sich die Zahl in den letzten 25 Jahren mehr als verdreifacht. Eine Entwicklung, die Experten auch auf die gestiegene Lebenserwartung und die wirtschaftliche Entwicklung in China zurückführen. Hou Xiaoying lebt seit 2 Jahren im Songtang-Hospiz in Peking. Auch mit ihr singen die Pfleger jeden Tag. Der Ansatz, die Bewohner so aktiv wie möglich halten, erklärt Altenpflegerin Dong Wei. Seit 16 Jahren arbeitet sie im Songtang-Hospiz. 60-70% unserer Bewohner haben Demenz. Von ersten Symptomen bis hin zu Alzheimer. Einige sind wie Kleinkinder, ihre Erinnerung reicht nur wenige Sekunden zurück. Für jeden Patienten erstellen wir eine eigene Studie über die jeweilige Lebenserfahrung, Lieblingsdinge und Hobbys. Einige tanzen gerne, viele mögen gemeinsam singen oder sich unterhalten. Jeden Tag versuchen wir, die Bewohner gemäß ihren Vorlieben zu behandeln. Demenzkranke brauchen eine intensive Pflege. Bislang gibt es in China aber kaum effektive Maßnahmen zur Prävention und Kontrolle der Demenz. Es fehlt ein gesundheitspolitisches Konzept, sagt Experte Li. Die chinesische Regierung müsste Richtlinien veröffentlichen und spezielle Maßnahmen ergreifen. Die Gesundheitsbehörden müssten die Bedingungen für Demenzkranke verbessern. Wir brauchen professionelle Pflegeeinrichtungen für die Menschen, die unter Demenz leiden. Bis jetzt gibt es kaum politische Strategien, um das Problem anzugehen. So muss man den Eindruck gewinnen, dass die Interessen der älteren Menschen nicht sonderlich viel wert sind. Die Pflege und Betreuung der Alten wurde in China bislang traditionell überwiegend von den Familien übernommen. Durch die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik und die rasante gesellschaftliche Entwicklung sind diese Strukturen aber aufgebrochen. Das Problem der Versorgung von Millionen von Demenzkranken wird durch die Auswirkungen der Ein-Kind-Politik noch weiter verschärft. Es ist sogar ein Element, das die Demenz bedingt. Weil viele ältere Menschen nicht genug familiären Beistand und Kommunikation im Alltag haben, sind die Gehirnzellen weniger aktiv. In Ein-Kind-Familien ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Eltern weniger Zuspruch und Kontakt haben. Je weniger Stimulanz, desto mehr Gehirnzellen degenerieren. In China gibt es schon bald mehr ältere Menschen als Leute, die arbeiten. Experten warnen deshalb, durch die Alterung der Bevölkerung wird der wirtschaftliche Effekt der Demenzerkrankungen größer sein als der Effekt von Krebserkrankungen, Herzkrankheiten und Schlaganfällen zusammengenommen. Das Problem ist erkannt, aber effektive und erfolgreiche Gegenstrategien gibt es in China bislang noch nicht.
In Deutschland sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen noch immer die häufigste Todesursache. Im Jahr sterben mehr als 350.000 Menschen daran. Das sind weit mehr als an Krebs sterben. Das Überraschende, es sterben mehr Frauen als Männer an Herzerkrankungen, zum Beispiel wenn die Herzklappen nicht mehr richtig funktionieren. Der Herzklappenersatz gehört schon lange zu den Routineoperationen. Es gibt verschiedene Arten, mechanische zum Beispiel. Sie bestehen zum Großteil aus Metall und haben eine lange Lebensdauer. Aber sie verursachen ein Klappgeräusch und der Patient muss lebenslang blutverdünnende Medikamente einnehmen. Zum anderen werden biologische Herzklappen aus natürlichem Gewebe eingesetzt, wenn die eigene Klappe nicht mehr richtig klappt. Die biologische Variante kommt meistens von Schweinen, denn sie ist der menschlichen Herzklappe sehr ähnlich. Im Herzzentrum Bad Oeynhausen arbeitet Jan Gummert aber auch mit einer Klappe, die aus dem Herzbeutel von Rindern besteht. Ich habe ihn nach seinen Erfahrungen damit gefragt.
Das war damals eine Weiterentwicklung von bereits bestehenden Modellen, die einfach nochmal verbessert wurde. Und dieser Klappentyp ist jetzt aktuell bei uns Standard.
Welche Vorteile hat die Klappe aus einem Rinderherzbeutel denn gegenüber einer Schweineklappe?
Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass bei Schweineklappenprothesen die Verkalkungsmuster und die Degeneration einem etwas anderen Muster unterliegt als bei Klappen aus Herzbeutel von Rindern. Und von daher ist es so, dass wir tendenziell lieber die Rinderherzbeutelklappen verwenden, weil die nicht ganz abrupt auch einmal einreißen können und dann eine hochgradige Schließunfähigkeit machen können, sondern da ist der Hauptmechanismus eher die Verkalkung. Und bei den Schweineklappen ist letztendlich beides gegeben. Ganz streng genommen wissenschaftlich ist es allerdings so, dass kein Klappentyp jetzt in einer randomisierten Studie zeigen konnte, dass er wirklich hochsignifikant einer anderen Klappe überlegen ist. Das muss man auch klar sagen. Vieles ist so ein bisschen dann auch noch Bauchgefühl. Das ist so, als ob Sie zwei Nobel-Automarken vergleichen. Da gibt es dann zwar Unterschiede, aber die sind doch relativ klein.
Was bedeutet das denn für den Patienten?
Für den Patienten bedeutet das, dass wenn diese Klappe degenerativ sich ändert, dass man bei den Herzbeutelklappen in der Regel nicht so häufig eine Notfallsituation erlebt, wo man so eine Klappe dann im Rahmen einer Notfalloperation austauschen muss, sondern dass das ein sehr langsamer Prozess ist, der über viele Jahre letztendlich auch geht und man das sehr gut planen kann.
Bei einer Notfallsituation kann es also zu einem Riss in der Herzklappe gekommen sein. Was passiert danach? Was passiert dann?
Na, das hängt davon ab, wie groß zum Beispiel so ein Einriss ist. Dann fließt das Blut nicht mehr in die normale Richtung. Das heißt also, wenn das jetzt in der Hauptschlagaderposition passiert, ist es so, dass dann ein Teil des Blutes zurück in die linke Herzkammer fließt, was normalerweise nicht der Fall ist. Und abhängig von der Menge des Rückflusses ist dann auch die Situation des Patienten. Das heißt, je mehr Blut zurückfließt plötzlich, desto schlechter geht es dem Patienten dann.
Neben den biologischen Herzklappen gibt es ja auch mechanische.
Richtig, wobei man sagen muss, es sind eigentlich zwei große Gruppen, eben diese biologischen Klappen und die mechanischen Klappen, weil da ganz fundamentale Unterschiede sind. Und da ist es heutzutage so, dass diese mechanischen Klappen, also die aus Metall und Kunststoff bestehen, dass die immer seltener eingesetzt werden, weil die den großen Nachteil haben, dass man auf Dauer Marcumar einnehmen muss, also ein Medikament, was die Blutgerinnung herabsetzt. Bei den mechanischen Klappen ist es so, dass sich Blutgerinnsel an den Klappenrändern bilden und diese Blutgerinnsel dann im schlimmsten Fall Schlaganfälle verursachen können. Und um diese Blutgerinnsel effektiv zu verhindern, muss man die Blutgerinnung herabsetzen. Und das wird mit dem Vakuumar gemacht.
Hat es denn auch Einfluss auf die Behandlung oder auf die Operation, wie alt ein Patient ist?
Je jünger man ist, desto mehr Knochenumbau findet noch statt. Knochenaufbau, Abbau, Umbau. Bei älteren Patienten ist das so, dass die Knochen eben nicht mehr einen so hohen Stoffwechsel aufweisen. Man nimmt halt an, dass das die Hauptursache ist. Und an den biologischen Klappen finden sich Reste von biologischem Gewebe, wo sich Calciumatome dann Calciumionen anbinden können. Und so entstehen dann die Verkalkung.
Wie läuft eine Herzklappenoperation eigentlich genau ab?
Das hängt davon ab, in welcher Position die Klappe ist. Im Regelfall ist es so, dass dann im Bereich der Hauptschlagaderklappe, der Aortenklappe, die Klappe komplett entfernt wird und dann diese biologische Klappe, die auf ein Gerüst aufgenäht ist, dann in diese gleiche Position dann eingenäht wird. Und das passiert mit Hilfe der Herz-Lungen-Maschine, weil man ja im blutfreien Raum dann operieren muss.
Viele Herzklappenoperationen werden mittlerweile ja minimalinvasiv durchgeführt. Wie geht der Chirurg da vor?
Bei der Mitralklappe geht man durch einen sehr kleinen Schnitt, ungefähr 5 cm lang, durch zwischen den Rippen des rechten Brustkorbes. Und die linke Herzkammer, die dehnt sich ein bisschen mehr nach links aus. Der linke Vorhof ist aber genau in der Mitte zwischen rechter und linker Lunge. Und so kann man von der rechten Seite sogar sehr viel besser dann an die Mitralklappe, sprich den linken Vorhof, herankommen.
Und wie lange hält so eine Herzklappe?
Das ist abhängig vom Alter des Patienten und das gilt sowohl für die Schweineklappen wie die Rinderherzbeutelklappen. Je älter man ist, desto geringer ist die Tendenz, dass sich diese Klappen verkalken, dass die Klappen verkalken. Und das bedeutet, dass Patienten über 65 Jahre durchaus mit einer Wahrscheinlichkeit von 80% rechnen können, dass die Klappe nach 20 Jahren noch funktioniert.
Jan Gummert, Direktor der Klinik für Thorax- und Kardiovaskularchirurgie am Herzzentrum Bad Oeynhausen. Das war's für heute aus der Medizin. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite dw.com/science und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.